Vis-à-vis.
Frau Pring, können Sie gut boxen?
Ja, das habe ich mittlerweile gelernt, würde ich sagen. War ein langer Weg, weil das war nicht selbstverständlich mit meinem Hintergrund, weil natürlich jegliche Form von Abwehr gar nicht vorhanden war irgendwann mehr. Aber heute würde ich sagen, ja, kann ich.
Was bedeutet Boxen für Sie?
Wenn ich boxe, habe ich das Gefühl, dass ich mich spüre, dass ich meine Kraft fühle. Und ja, das ist wie so ein Durchbruchgefühl, kann man auch sagen, von Lebendigkeit und von Energie einfach und von diesem Ja, ich will leben.
Sie waren ein kleines Mädchen, 4 oder 5 Jahre alt, als Ihr Vater begann, Sie zu missbrauchen. Können Sie sagen, was Ihr Vater Ihnen angetan hat, welche Dimensionen das hatte?
Ja, mein Vater hat mich von klein auf an schwer sexuell missbraucht. Als ich klein war, fing das mit Berührungen an und dann irgendwann auch mit Analverkehr ganz schlimm. Und dann, je älter ich wurde, je mehr ich Frau wurde, Mädchen wurde, dann natürlich auch vaginal. Mehrfach in der Woche hat das stattgefunden. Und heute würde ich auch sagen, dass es sich so aufgebaut hat, dadurch, dass meine Mutter die psychische Erkrankung hatte. Sie hat eine attestierte schizoide Psychose gehabt. Er sozusagen auch gar keine Frau hatte, hat er mich eigentlich zu seiner Frau hin erzogen, um all seine Bedürfnisse zu stillen. Und je nach Stimmung auch war es entweder liebevoll oder auch gewaltvoll.
Wie konnten Sie das ertragen? Wie haben Sie das überlebt als Kind?
Die einzige Chance, das irgendwie durchzustehen und zu überleben, lag darin, tatsächlich das Ganze zu verdrängen, es irgendwo innerlich abzuspalten und sich ein Parallelleben, kann man sagen, eine Illusion aufzubauen. Und so gesehen kann ich mich heute wie so eine Art Schläfer betrachten, dass ich nur darauf gewartet habe, dass irgendwann die Möglichkeit besteht, mir Hilfe zu holen, darüber zu reden und den Rahmen zu haben, auszubrechen.
Aber wie konnte das passieren? In welcher familiären Konstellation war das? Sie haben gerade gesagt, Ihre Mutter war krank. Wieso hat das niemand anders aus der Familie vielleicht bemerkt?
Also ich würde heute sagen, dass ich bezweifle, dass das wirklich niemand bemerkt hat. Ich denke, das ist immer auch eine Frage des Wollens und auch die Frage, inwieweit stecken andere Familienmitglieder vielleicht auch irgendwie damit drin. Meine Großeltern haben mit in dem Haus gewohnt und ich denke schon, dass es andere mitbekommen haben, aber geschwiegen haben. Ich bin 1975 geboren. Da war diese ganze Thematik noch gar nicht so bekannt, beziehungsweise es wurde gar nicht so öffentlich darüber geredet oder dass es irgendwelche Schutzkonzepte gegeben haben könnte. Aber es konnte niemand oder hat niemand reagiert. Und ich denke, in der Nachbarschaft und auch in dem Ort war das schon auf eine Art und Weise bekannt. Jedoch wurde die ganze Familienproblematik, die bekannt war, darauf geschoben, dass meine Mutter eine psychische Erkrankung hatte. Und das war dann der Deckmantel für alles. Also die Probleme, die ich hatte in der Schule, die mein Vater hatte, der oft auch bedauert wurde für seine schreckliche Ehe und dass er keine richtige Ehefrau hatte und so weiter. Also er hat eher Mitgefühl bekommen. Das wurde alles auf diese psychische Erkrankung geschoben, beziehungsweise das war das Deckmäntelchen.
Geschwister hatten Sie nicht?
Genau, ich bin Einzelkind, ja.
Und Ihr Vater war ja recht beliebt in dem Ort, ne? Es war, um es zu sagen, ein kleiner niedersächsischer Ort. Und das ging ja weit ins Erwachsenenalter hinein. Also bis zu Ihrem 30. Lebensjahr ging das.
Genau. Als ich dann irgendwann von zu Hause weggezogen bin, ich bin damals nach Bayern gegangen, da war das dann natürlich nicht mehr ganz so häufig, aber dennoch hatte er immer wieder Zugriff zu mir. Und wenn man das Ganze über Jahre und Jahrzehnte und dann von klein auf an erlebt, baut man nicht aus dem Nichts heraus und einfach so eine Abwehr auf und sagt auf einmal, nein, du kommst jetzt hier nicht mehr rein.
Und das ging bis zum Tod Ihres Vaters.
Genau, und erst durch den Tod konnte ich mich dann überhaupt erst erholen und die Möglichkeit ergreifen, darüber zu sprechen und mir Hilfe zu holen.
Und die Hilfe haben Sie in Berlin gefunden, ja?
Genau.
Wie wurde Ihnen bei El Faro geholfen?
Ja, die Hilfe sah so aus, dass ich erstmal ein Verständnis für mein Trauma aufgebaut habe. Warum ich schwere Depressionen auch hatte, warum ich das alles so gut verbergen konnte und warum ich eben nicht spätestens mit 18 ausgebrochen bin. Und das war eine ganz, ganz elementare Frage für mich, die man mir dort beantwortet hat. Das war für mich wie so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, okay, dann verstehe ich jetzt auch, warum das alles so war. Also ich habe mich trotzdem für viele Sachen noch schuldig gefühlt und alles das, was Betroffene natürlich auch haben, dass man sich unendlich schämt, dass man sich vor sich selber ekelt, dass man überhaupt gar kein Gefühl zu sich selber hat. Aber ich habe verstanden, wo das alles herkommt und das war für mich der Anfang der Reise.
Und Sie haben nicht nur Boxen gelernt,
genau,
sondern auch ja, gelernt, darüber zu sprechen. Ist es ja wichtig, das wirklich dann auch so zu formulieren, das in Details ja auch auszusprechen? Das scheint mir ja ein Riesenschritt zu sein. Ich meine, man erzählt ja nicht mal eben so sehr, sehr intime persönliche Dinge und dann auch sowas Traumatisierendes. Ist das auch ein Versuch, das so selber in den Griff zu kriegen, wenn man es ausspricht?
Ja, in jedem Fall. Also die Sprache darüber war enorm wichtig für mich. Auch die Deutlichkeit und die Klarheit war für mich enorm wichtig, weil mir das geholfen hat, das zu differenzieren, dass das etwas ist, was man mir angetan hat und was ich nicht aus mir selbst heraus provoziert haben kann als Kind. Was passiert, ist ja auch, dass die Täter dem Opfer die Schuld geben. Du bist diejenige, die mich hier anmacht und so weiter und so fort und schlimmere Dinge auch noch. Und darüber zu sprechen, das hat mir geholfen, es auch in der Vergangenheit wieder zu lassen.
Sie sind einen besonderen Weg gegangen. Sie sind nämlich quasi ja mit einem Bein zumindest zurückgegangen zum Ort der ganzen schrecklichen Taten, ja, des Verbrechens.
Ja.
Sie haben Ihr Elternhaus mit einem ganz neuen Spirit belebt, kann man sagen. Können Sie erzählen, was Sie da machen?
Ja, tatsächlich. Mit der Hilfe und der Idee auch von dem Opferschutzverein El Faro hier in Berlin ist der Gedanke entstanden, aus dem Haus, aus meinem Zuhause von früher tatsächlich eine Begegnungsstätte zu machen und Schutzräume herzustellen für betroffene Frauen, die Zuflucht suchen und die eine ähnliche Situation erlebt haben wie ich auch.
Ein Faktor ist ja auch, dass so etwas eigentlich nicht im luftleeren Raum geschieht und dass es drumherum eigentlich ein System von Weggucken, Mittäterschaft oder was immer gibt. Sie sind jetzt zurückgegangen zu dem Tatort. Haben Sie manchmal das Gefühl, rundherum in dem Dorf, da sind ja auch die Nachbarn, die das vielleicht alles ahnen konnten oder sogar gewusst haben und ich bin da jetzt mittendrin wieder?
Ja, also ich denke auch, kein Täter der Welt handelt alleine und natürlich auch Frauen als Täterinnen, die darf man nicht aussparen. Natürlich ist das schon auch am Anfang vor allen Dingen ein sehr beklemmendes Gefühl gewesen, in dem Ort zu sein und nicht zu wissen, wer wusste jetzt was und wer wusste nichts. Natürlich, es lagen jetzt einige Jahre dazwischen, dass ich zurückgegangen bin. Das heißt, viele von den damaligen Nachbarn sind mittlerweile auch verstorben tatsächlich. Natürlich gibt es aber auch doch auch Menschen, die auch meine Familie noch gekannt haben, die auch meinen Vater noch gekannt haben. Und wenn ich in ein Gespräch gekommen bin, wenn ich dann ein bisschen was erzählt habe, dass es eben damals ja auch nicht ganz einfach war und dass derjenige das ja bestimmt ja auch wusste und mitbekommen hat, bin ich eigentlich auf stille Zustimmung gestoßen. Aber es wird natürlich auch niemand wahrscheinlich jetzt sagen, ja, das wusste ich und ich wusste schon immer, dass da was im Busch ist und so weiter. Weil das sind schwerwiegende Straftaten, über die wir hier sprechen. Und da wird sich wohl kaum jemand selbst belasten.
Straftaten, ja. Eigentlich wäre ein Schritt, dann vor Gericht zu gehen, das anzuzeigen.
Naja, die große Frage, die sich dann immer nur stellt, ist, hat man genug Beweise? Inwieweit sind Taten vielleicht auch schon verjährt? Für mich war es damals so, ich habe die Anzeige natürlich auch überlegt für mich. Und ich wurde auch nach dem Tod meines Vaters auch noch von weiteren Mittätern auch kontaktiert und auch weiterhin bedroht, sodass ich dann auch wirklich in einen ganz konsequenten Opferschutz auch gehen musste über den Verein. Also dieser Weg der Anzeige ist nicht für jeden der richtige. Weil auch wenn man diesen Prozess gut durchläuft und alles super läuft für einen selbst auch, heißt das ja noch lange nicht, dass derjenige auch verurteilt wird. Und wenn es ein Täter ist, den man dann dort seiner gerechten Strafe dazu führt, was ist mit denen drumherum?
Sie haben Ihre Geschichte auch im Film Missbrauch im Kinderzimmer erzählt. Also Sie gehen jetzt wirklich ganz gezielt an die Öffentlichkeit, auch mit diesem Gespräch heute. Warum?
Ich gehe deswegen an die Öffentlichkeit, weil ich einfach finde, dass es ein enorm wichtiges Thema ist, was viel zu wenig besprochen wird. Vor allen Dingen auch dieser Punkt, dass das bis ins Erwachsenenalter hineingehen kann. und dass ich damit bei weitem nicht alleine bin, auch wenn das für viele unvorstellbar scheint. Und weil natürlich damals, zu der damaligen Zeit, die Menschen um mich herum, als ich Kind war, nicht gesprochen haben. Das ganze Thema ist mehr salonfähig geworden. Es wird mehr in der Öffentlichkeit auch präsent gemacht und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich auch den Betroffenen endlich auch mal die Plattform, offen über das Thema auch zu sprechen. Also für mich war der Missbrauch existent und irgendwie musste ich das alleine irgendwie durchstehen. Das war meine Welt. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu reden. Und ich finde das unheimlich großartig, dass so viele Betroffene den Schritt auch an die Öffentlichkeit gehen. Die Botschaft, die ich gerne vermitteln möchte, ist, dass es immer einen Weg gibt, da irgendwie rauszukommen und dass man niemals auch aufgeben sollte, sich Hilfe zu suchen. Es gibt immer mehr Präsenz in der Öffentlichkeit. Es wird auch mehr gemacht heute. Es wird daran gearbeitet, dass es mehr Fachausbildung gibt, dass das Wissen über das Thema in der breiten Masse mehr verfügbar ist, sodass man auch die Unsicherheiten abbauen kann für das Außen, dass die es auch leichter haben zu helfen. Weil auch die Nachbarin oder die Tante oder wer auch immer einen Verdacht hegt, hat ja heute viel, viel mehr Möglichkeiten als wie damals, über das Hilfetelefon, über andere Beratungsstellen, so wie bei uns oder woanders, anzurufen und zu sagen, Mensch, ich habe da einen Verdacht, was kann ich jetzt eigentlich machen, was ist sinnvoll?
Und diese Aufmerksamkeit ist einfach ja lebensrettend unter Umständen.
Absolut.
Frau Prink, alles Gute und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.